Deutschlandfunk, kontrovers.
Heute mit Jasper Barenberg. Herzlich willkommen. Impfen, das ist der Weg aus der Krise. Da ist sich Gesundheitsminister Jens Spahn sicher. Für heute wird die Zulassung für den ersten Impfstoff auch in Europa, also auch in Deutschland, erwartet. Hunderte von Impfzentren sind einsatzbereit. Die Bundesregierung hat festgelegt, wer zuerst geimpft werden soll und wer etwas länger warten muss. In wenigen Tagen könnte es also losgehen. Wobei auch klar ist, vor allem zu Beginn wird es bei weitem nicht genug Impfstoff für alle geben. Bringt der Impfstoff die Wende? Darüber wollen wir heute diskutieren, aber natürlich auch über die anderen Maßnahmen im Kampf gegen die Pandemie. Denn bei der Zahl der Neuinfektionen gibt es keine Entwarnung, auch nicht bei der Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus, von dem heute Morgen zudem noch eine mutierte Variante für viel Unruhe sorgt, die vor allem im Süden Großbritanniens um sich greift. Und das sind die Gäste in dieser Sendung. Der CDU-Politiker Alexander Kraus ist Mitglied im Gesundheitsausschuss des Bundestages. Sein Wahlkreis liegt im Erzgebirge in Sachsen, unmittelbar an der Grenze zu Tschechien. Dort also, wo die Infektionslage gerade besonders dramatisch ist. Einen schönen guten Morgen, Herr Kraus.
Ein herzliches Glück auf aus dem Erzgebirge.
Kritische Einwände zur Strategie im Umgang mit dem Virus kommen in diesen Tagen oft von den Liberalen. Michael Theurer ist stellvertretender Vorsitzender der FDP-Fraktion im Bundestag. Schönen guten Tag, Herr Theurer.
Ja, guten Morgen.
Guten Morgen. Und ich freue mich, dass wir Joachim Müller-Jung in der Runde haben, Wissenschaftsjournalist bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Dort leitet er das Ressort Natur und Wissenschaft und er gestaltet dort auch den Podcast FAZ Wissen, in dem es oft in letzter Zeit um Fragen rund um das Coronavirus ging. Schönen guten Tag, Herr Müller-Jung.
Schönen guten Tag, Herr Barenberg.
Einige Anrufe haben wir heute Morgen schon bekommen. Hier zunächst zu Beginn unserer Runde eine Auswahl.
Ja, schönen guten Morgen. Schneider aus Heidelberg. Ja, selbstverständlich bringt der Impfstoff die Wende. Und ich kann auch die ganzen Zweifler und die ganzen Nörgler und die ganzen Schwarz-Weiß-Maler, insbesondere aus Deutschland, nicht mehr hören.
Hier ist Dr. Schulz, Darmstadt. Jetzt muss man einmal einem gesunden Menschen, der bei Wind und Wetter rausgeht und sich ein gesundes, gutes Immunsystem bewahrt hat, klar machen, wieso er sich überhaupt impfen lassen soll, wo bei der Impfung die Wirkung, die Dauer und vor allem mögliche Spätfolgen vollkommen unbekannt sind.
Bernhard Brüggen aus Emmendingen. Ich höre immer nur Nebenwirkungen des Impfstoffs. Aber über Nebenwirkungen von Nikotin, Alkohol, falscher Ernährung und ungeschütztem Geschlechtsverkehr werden diese nicht so schlimm gesehen. Die schlimmste Nebenwirkung der verweigerten Impfung wird die Ansteckung sein. Und das fällt in die gleiche Rubrik wie das Zetern über Datenschutz bei der Corona-App, wo wir doch alle unsere Daten schon bereitwillig bei Facebook, WhatsApp, Kreditkartenfirmen, Amazon und so weiter abgegeben haben.
Hier ist Krieger aus Stuttgart. Ja, nach der heutigen Datenlage des Impfstoffs sollten wir uns nicht auf diese alleinige Lösung verlassen. Meines Erachtens wird immer noch viel zu wenig darüber gesprochen in den Medien und in der Gesellschaft, wie es die asiatischen Länder geschafft haben, ohne Impfstoff diese niedrigen Corona-Zahlen zu erarbeiten.
Mein Name ist Wolfgang Schien, ich komme aus dem Raum Stuttgart. Was ich schlecht bearbeitet finde, ist Folgendes. Die Betonung bei der Impfung auf die sehr Alten. Meines Erachtens sollten vorwiegend die Leistungserbringer in der Gesellschaft geimpft werden. Zwar auch alte Menschen, aber die Leistungserbringer halte ich für wesentlich wichtiger.
Einige Meinungen, Einschätzungen und Fragen unserer Hörerinnen und Hörer. Wir werden den einen oder anderen Aspekt ganz sicher aufgreifen im Verlauf dieser Sendung. Beginnen würde ich aber gern mit Ihnen, Herr Müller-Jung, und mit der Unruhe, die wir über das Wochenende überverfolgt haben, wegen der neuen Variante, die in Großbritannien auch für Sorgen sorgt. Sie grassiert vor allem im Süden des Landes. Jetzt beginnen europäische Staaten, auch Deutschland, den Reiseverkehr einzuschränken. Können Sie uns eine Einschätzung geben, wie groß ist die Gefahr? Professor Drosten von der Charité in Berlin hat ja heute Morgen hier im Deutschlandfunk zunächst mal so etwas wie Entwarnung gegeben.
Ja, Entwarnung würde ich nicht sagen. Er hat betont, ich habe es natürlich auch gehört, er hat natürlich betont, dass man aufmerksam sein muss, dass man sie auch ernst nehmen muss, diese Mutationen. Es geht ja darum, dass hier ein Virus aufgetaucht ist, auch nicht erst seit dem Wochenende, sondern schon einige Zeit länger in Südengland, die viele Mutationen enthält. Und zwar einige kritische darunter, die man nicht so recht einschätzen kann, nach den Daten, die bis jetzt vorliegen. Wir haben Daten, relativ klare Daten zu den Sequenzen des Virus, auch zu der Mutation selbst, also zu den Mutationen selbst. Aber einige darunter sind eben ganz besonders, weil sie das Wachstum eventuell des Virus erleichtern, im Reagenzglas quasi, und weil sie dann unter Umständen auch eine höhere Viruslast bedeuten, dass sie die Übertragung erleichtern. Also es gibt so einige Dinge, die einige große Fragen, die man jetzt stellen muss an dieses Virus. Und in Großbritannien sind zum Glück relativ viele Genomwissenschaftler und Virologen, ähnlich wie Herr Drosten in Berlin, unterwegs, die das sehr genau untersuchen. Und die werden das im Laufe der Woche hoffentlich auch auf den Punkt bringen. Diese Zahlen, die kursieren, die hat ja Herr Drosten auch erwähnt, die sind kritisch. 70% mehr Wachstum. Das beruht nach dem, was ich gelesen habe, vornehmlich auf den Strukturdaten des Virus. Das heißt also, das sind modellierte Daten. Da stecken auch vielleicht das ein oder andere Experiment dahinter. Aber die Experimente müssen jetzt folgen, um zu klären, ob dieses Virus gefährlich ist, so gefährlich, wie jetzt viele vermuten oder viele auch befürchten. Denn es ist nicht zu unterschätzen. Das Virus verändert sich ständig. Es verändert sich von Anfang an. Wir haben schon einige solcher Beispiele gehabt von Mutationen, die aufgefallen sind. D614G ist so eine, die seit Frühjahr quasi schon unterwegs war. Übrigens seit München, seit den ersten Fällen unterwegs ist und in der ganzen Welt sich inzwischen zur dominanten Variante verbreitet hat. Das heißt, man muss aufpassen und in dem Fall hat man aufgepasst. Es ist nichts Gravierendes verändert an dem Virus. Es ist wohl etwas leichter übertragbar. Das kann bei dieser Mutationskombination, mit der wir jetzt zu tun haben in Südengland, auch passieren. Und das kann auch bedeuten, dass gibt allerdings bis jetzt wenige epidemiologische Daten offensichtlich, die darauf hindeuten. Und diese Daten hat man ja auch aus anderen Ländern, es ist ja schon erwähnt worden, Niederlande, Dänemark vor allem auch, Italien offenbar. Es gibt keine epidemiologischen Hinweise, dass dieses Virus quasi außer Kontrolle geraten ist.
Es gibt aber, soweit kann ich das vielleicht zusammenfassen, noch viele offene Fragen, was also den Umstand angeht, wie viel ansteckender diese Variante ist, ob sie möglicherweise gefährlicher ist. Wir nehmen an, oder bisher wird angenommen, dass die Impfstoffe, die unterwegs sind oder die schon zugelassen sind, trotzdem wirksam sind. Alexander Kraus, Mitglied im Gesundheitsausschuss von der CDU. Sie sind in Sachsen in einer besonders schwierigen Situation im Moment. Wie schwer fällt es Ihnen als Politiker, jetzt mit solchen Neuigkeiten umzugehen? Macht es das alles noch viel komplizierter?
Es ermutigt uns zumindest, bei den Maßnahmen dran zu bleiben, dass wir also weiter dafür sorgen müssen, was Abstand halten betrifft, was alle Grundregeln erfordert, dass wir Disziplin einüben müssen. Das bestärkt uns, dort weiterzumachen. Und auf der anderen Seite ist es auch eine Bestärkung, bei dem Thema Impfen voranzukommen. Also dass wir dort wirklich keine Verzögerungen zulassen, sondern versuchen, so schnell wie möglich in die Impfung zu kommen. Insofern halte ich jetzt nichts davon, dass man da in Angst ausbricht. Wir müssen das mit großer Aufmerksamkeit verfolgen, aber es kann uns eigentlich nur bestärken, auf dem Weg weiterzumachen, den wir eingeschlagen haben.
Und Michael Theurer von der FDP, wir erleben jetzt, wie sozusagen Reisebeschränkungen erlassen werden, auch in Deutschland. Ist das angesichts der Unwägbarkeiten, der offenen Fragen, die richtige Entscheidung?
Also das die einzelnen Flüge aus Großbritannien jetzt gestoppt worden sind, halten wir für ein Placebo, wenn es nicht gelingt, eine europäische Lösung zu erreichen. Die haben wir eingefordert und ich bin froh, dass die Bundeskanzlerin, Deutschland hat ja noch die Ratspräsidentschaft, da gestern dann auch sofort gehandelt hat. Es sind ja derzeit Hunderttausende britische Urlauber auf den Kanarischen Inseln. Das sind viele, viele deutsche Urlauberinnen und Urlauber auch. Und da macht es natürlich keinen Sinn, nur Flüge von London auf deutsche Flughäfen zu verbieten oder zu kontrollieren, sondern es kann halt sein, dass das Virus über Paris, Rom, Warschau oder eben über die Kanarischen Inseln zu uns kommt. Das ist das eine. Aber das andere, heute Morgen in der Sendung hat ja Herr Drosten darauf hingewiesen, dass er davon ausgeht, dass die Impfung wirkt. Und das ist ja der zentrale Hoffnungsschimmer, den wir haben. Da das Virus aber kein Weihnachten macht, ist ein Impfbeginn am 27. viel zu spät. Im Grunde genommen müsste man unmittelbar nach der Zulassung unverzüglich mit dem Impfen beginnen. Denn jeder Tag kann Leben retten. Also ich meine, es müsste versucht werden, schon am 23. mit dem Impfen zu beginnen, wenn die Zulassung über die Europäische Union heute oder morgen spätestens dann da ist.
Da rechnen wir mit einer Entscheidung heute der Europäischen Arzneimittelbehörde. Sie haben jetzt angesprochen, dass es eine europäische Lösung geben sollte, jetzt im Umgang mit der Virusvariante, die wir in Großbritannien beobachten. Genau. Es gibt dazu Beratungen heute Vormittag, initiiert von der deutschen Ratspräsidentschaft, wie Sie das angedeutet haben. Was soll diese europäische Lösung, was sollte sie sein?
Naja, die Niederlande und Belgien haben eben die Flüge schon gestoppt, also Deutschland erwägt, andere handeln. Ich habe ja gerade deutlich gemacht mit dem Reiseverkehr, wenn man nur einzelne Flüge jetzt praktisch stoppt, dann bringt es nichts. Das erinnert mich sehr stark an die ersten Flüge, die zu Beginn des Jahres aus China gestoppt wurden. Das hat allerdings nicht verhindert, dass das Virus zu uns gekommen ist, aufgrund der Freizügigkeit, der engen wirtschaftlichen Verbindungen der Berufspendler, die wir in Europa auch über die Grenzen haben, brauchen wir eine EU-weite Vorgehensweise. Das heißt, es reicht nicht aus, dass Deutschland Flüge stoppt oder Reisende in einem Reiserückkehrmanagement dann in Quarantäne schickt und gesondert untersucht. Das müssen alle EU-Länder gemeinsam machen. Und ich hoffe, dass da heute auch ein entsprechender Durchbruch erzielt wird.
Und wenn das passiert, Joachim Müller-Jung von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, wie wirksam könnte sowas sein? Ich will hier nochmal Herrn Drosten, der sagt, er vermutet, dass das Virus, diese Variante schon längst in Deutschland ist. Wir haben sie sozusagen nur noch nicht entdeckt. Und man sagt ja auch allgemein, dass sich Viren eben selbst bei Reisebeschränkungen nicht an solche Grenzen halten. Also wie wirksam kann das sein? Könnte das sein, zumindest um sich zumindest Luft zu verschaffen, um einige offene Fragen zu klären?
Naja, die europäische Lösung hat ja das Virus schon geschaffen. Der Herr Drosten hat es ja schon angekündigt. Das ist ja die Erfahrung aus dem Anfang der Pandemie, dass sich das Virus längst verbreitet hat, bevor man darauf gestoßen ist. Das war damals die Erfahrung, das ist jetzt auch nicht anders. Alle Berichte, die jetzt am Wochenende noch eingetroffen sind aus Großbritannien, aus anderen Ländern, deuten darauf hin, das Virus ist längst in Europa verbreitet. Also diese Virusvariante, man muss auch vielleicht auch nochmal klar machen, es ist kein neues Virus. Es ist eine Variante, von der wir im Moment nicht wissen, wie viel gefährlicher sie tatsächlich ist. Wir wissen aber, dass das Virus, das SARS-CoV-2-Virus an sich schon sehr gefährlich ist. Also wir dürfen uns jetzt nicht konzentrieren auf diese eine Variante. Für die eine Variante gilt das Gleiche wie für die alte Variante, um es mal so salopp zu sagen. Wir müssen diese Viren eindämmen und zwar konsequent eindämmen. Das ist die einzige Lösung und das zeigen eben auch viele andere Staaten, in denen das funktioniert. Am Wochenende haben wir die Nachricht aus Neuseeland bekommen, nachdem sie einen Ausbruch hatten, haben sie es wieder eingedämmt. Warum? Weil sie auf einem relativ niedrigen Stand der Fallzahlen waren. Und das ging dann auch durch Kontakttracing. Also wir müssen, die europäische Lösung kann nur sein, eigentlich das, was Wissenschaftler auch Ende vergangener Woche kommuniziert haben über Lancet und über viele andere Kanäle, auch über uns, die Medien. Die Eindämmung muss Priorität haben, wenn man eine europäische Lösung will. Und die Impfung ist natürlich ein wichtiges Standbein für die Zukunft. Das ist klar. Das fängt jetzt an.
Dann lassen Sie uns das noch in einer Runde klären, bevor wir die ersten Nachrichten haben hier im Deutschlandfunk um halb. Was können wir von der Impfkampagne erwarten? Und was nicht? Alexander Kraus, schauen wir vielleicht erst nach Sachsen und zu Ihnen.
Also uns kann es gelingen, eben jetzt mit dem Impfen wirklich zu beginnen, dass wir die Hochrisikogruppen, die älteren Menschen wirklich erreichen. Und eben dann auch, ich glaube, es ist auch sinnvoll zu sagen, wir schauen nicht nur auf die über 80-Jährigen, sondern wenn wir einmal in einem alten Pflegeheim sind, dann impfen wir auch die Beschäftigten mit und auch die, die etwas jünger sind. Und wir müssen jetzt in der Anfangsphase es auch schaffen, dass wir eine positive Grundeinstellung zum Impfen bekommen. Auch daran müssen wir noch arbeiten. Insofern müssen wir Überzeugungsarbeit leisten, müssen wir Argumente in die Öffentlichkeit transportieren. Und das machen wir ja vielleicht auch heute in der Sendung.
Ganz sicher. Michael Theurer, was erwarten Sie sich sozusagen an Durchschlagskraft von der nun anlaufenden Bürgerkampagne? Sie haben schon angedeutet, eigentlich müsste es Ihrer Meinung nach noch früher losgehen, also jetzt eigentlich gleich.
Es müsste im Prinzip mit der Erteilung der Zulassung losgehen. Jeder Tag zählt. Ich hoffe, dass es nun auch gelungen ist, noch weitere Impfdosen zu organisieren. Was wir nicht verstehen, ist, dass die Bundesregierung und die Europäische Union nicht bei allen potenziell erfolgreichen Kandidaten, und die Studien waren ja im Sommer schon verfügbar, entsprechende ausreichende Impfdosen bestellt hat. Wir haben es mal ausgerechnet, für 7 Milliarden Euro mehr hätte man ausreichend Impfdosen schon dann ordern können. Und wer sich klar macht, welche volkswirtschaftlichen Kosten durch den Lockdown entstehen, der weiß, dass also diese zusätzlichen Kosten für das Impfen in jedem Fall günstiger gewesen wären. Also was erwarten wir, dass es jetzt losgeht? Es ist auch richtig, die Risikogruppen zuerst zu impfen, die über 80-Jährigen, weil 2/3 etwa der Todesfälle mit Corona in Hessen kommen leider in Alten- und Pflegeheimen zustande. Und wir fordern von der Bundesregierung dringend auch eine breit angelegte Kommunikations- und Informationskampagne. Ich freue mich, dass Herr Kraus das jetzt auch angesprochen hat. Also die Impfbereitschaft muss noch mehr steigen. Die liegt bei ca. 60% derzeit. Das würde auch ausreichen. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass sich eben sukzessive alle Deutschen impfen lassen, wenn genügend Impfstoffe dann vorhanden sind. Am Anfang werden sie allerdings knapp sein.
Ein Hörer hat ja auch...
Dürfte ich da mal einhaken und auf Herr Theurer reagieren. Also klar ist, wir haben deutlich mehr Impfdosen bestellt an verschiedenen Stellen, weil keiner wusste im Sommer, welcher Impfstoffkandidat erfolgreich sein würde. Also wir haben für über 170 Millionen Menschen allein in Deutschland einen Impfstoff zur Verfügung. Wir werden also viel wegwerfen. Und ich bin relativ sicher, dass wir im nächsten Sommer die Diskussion führen werden. Wieso seid ihr auf die Idee gekommen, so viele Impfdosen zu bestellen, während Herr Theurer jetzt sagt, warum habt ihr so wenig bestellt? Also ich glaube, wir haben genug bestellt. Und das Zweite zum Vorziehen, ich bin dafür jeden Tag bin ich daran interessiert, indem wir eher impfen. Aber in der vorigen Woche haben Sie noch gefordert, dass es eine gesetzliche Regelung geben soll. Dann hätten wir frühestens im Februar anfangen können zu impfen. Und jetzt sagen Sie, es soll möglichst am 23. Dezember sein. Also man muss dann auch ein bisschen konsistent argumentieren. Also uns liegt es dran, wirklich schnell voranzukommen, schnell zu impfen. Und da haben wir alles gemacht, was möglich ist, dass wir schnell den Impfstoff in die Impfzentren bekommen.
Herr Theurer. Also es gibt Rechtsexperten, die sagen, dass die Priorisierung eine gesetzliche Grundlage braucht, etwa der wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages. Ansonsten ist es verfassungsrechtlich kritisch, dass die Bundesregierung nicht längst diese gesetzliche Grundlage geschaffen hat, ist nicht das Versäumnis der Opposition. Deshalb haben wir einen eigenen Gesetzentwurf eingebracht. Und das Zweite ist, es werden natürlich keine Impfdosen weggeworfen. Wenn wir zu viele Impfdosen haben auf der Welt, gibt es eine massive Knappheit an Impfdosen. Fakt ist, es ist zu befürchten, dass eben zu Beginn, und zwar eben Januar, Februar, März, nicht genügend Impfdosen zur Verfügung stehen, um möglichst schnell den Schutz der Risikogruppen zu erreichen. Und da stellt sich ja schon die Frage, wenn nicht schnell geimpft ist im Bereich der Risikogruppen, wird der Lockdown immer weiter verlängert mit massiven, wirklich ökonomisch gefährlichen Folgen, mit Insolvenzwellen, die wir dann erleben. Und vor dem Hintergrund haben wir einfach nochmal drauf gedrängt, und das hat die Bundesregierung ja auch aufgegriffen, dass eben noch zusätzliche Impfdosen beim zugelassenen oder bald zugelassenen Impfstoff bestellt wird.
Und das ist ja auch erfolgt, haben wir über das Wochenende gelernt. Joachim Müller-Jung, wir haben nicht mehr so arg viel Zeit vor den Nachrichten, aber trotzdem bitte noch Ihre Einschätzung zu dieser Festlegung der Bundesregierung per Verordnung. Wir haben darüber gerade diskutiert, wer zuerst kommen soll und wer nicht. Ein Hörer hatte ja die Frage aufgeworfen, warum die älteren Menschen zuerst, macht es nicht auch Sinn, die Leistungsträger und damit also die Jüngeren zu impfen? Die tragen das Virus schließlich auch in die Altenheime und in die Pflegeheime, soweit wir wissen.
Ja, also ich würde sagen, wichtig ist vor allem, dass der Impfstoff tatsächlich eine Wende bringen kann, allerdings nicht kurzfristig, sondern wir müssen dann wirklich das Frühjahr und den Sommer in den Blick nehmen. Wir müssen jetzt vor allem auch uns davor hüten, eine Botschaft zu verbreiten. Es kommt auf jeden Tag an, Herr Theurer, das glaube ich nicht. Bei dem Impfstoff kommt es eben nicht auf jeden Tag an, sondern darauf, dass er sicher ist und dass er wirklich auch funktioniert. Das ist wichtig und das haben wir zumindest nach den Daten, die wir vorliegen haben, ist erstmal sicher und wir müssen die nächsten paar Monate erstmal weiter Maske tragen, Abstand halten und die Hygieneregeln befolgen. Das muss die Botschaft sein, denn es geht jetzt im Moment nur parallel die nächsten Monate. Und dann die Frage der Priorisierung. Herr Barenberg, da bin ich relativ entspannt. Ich glaube, auch eine gesetzliche Regelung würde nicht das verändern, was die Ständige Impfkommission nach sehr, sehr ausführlicher Diskussion der Datenlage des Virus und auch der Krankheit aufgelistet hat. Das ist ja ein Sechs-Phasen-Plan, der da erstellt worden ist. Der ist gut begründet und die Älteren muss man schützen, einfach weil die Älteren, und zwar jetzt spreche ich Ältere, natürlich die über 80-Jährigen, die in der Phase 1 zuerst betroffen sein werden und die zuerst von dem Impfstoff profitieren können, die haben so eine hohe Sterblichkeit, die muss man schützen. Das Gleiche gilt auch für die über 70-Jährigen, die in der Phase oder 75-Jährigen, die in der Phase 2 drankommen, dass die Altersstratifizierung, die vorgenommen worden ist, die unterscheidet sich nicht von anderen Ländern. Das ist im Wesentlichen in anderen Ländern auch so gemacht worden. In den USA hat man einen Fokus noch stärker auf das Klinikpersonal gelegt, weil man sagt, jawohl, das ist das, was der Hörer sagte, dass man eventuell eben das Virus da ausbreiten kann. Darüber lässt sich noch diskutieren.
Corona, bringt der Impfstoff die Wende? Unser Diskussionsthema hier heute Vormittag in der Sendung Kontrovers. Sie haben Joachim Müller-Jung gehört, den Wissenschaftsjournalisten von der FAZ. Außerdem diskutieren wir mit Alexander Kraus von der CDU und Michael Theurer von der FDP. Bis gleich. Corona, bringt der Impfstoff die Wende? Unser Thema heute Vormittag hier in Kontrovers. Alexander Kraus von der CDU ist Gast dieser Sendung, Mitglied im Gesundheitsausschuss des Bundestages, der FDP, stellvertretende FDP-Vorsitzende der Bundestagsfraktion Michael Theurer und der Wissenschaftsjournalist Joachim Müller-Jung von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Und wir haben einen ersten Hörer in der Leitung, Herr Bauer aus Frankfurt am Main. Schönen guten Tag.
Wunderschönen guten Tag. Ja, ich wollte noch mal in die Kerbe Impfstoff hauen, die schon gerade mal einmal angerissen wurde, wo ich fragen wollte, wie kann es denn sein, dass UK und die USA also viel früher ihre Verträge abgeschlossen haben wie die EU? Weil bei dem Abschluss der Verträge geht es ja auch darum, wann ich meinen Impfstoff bekomme, weil es wird immer nur von Zahlen 100 Millionen, 200 Millionen Dosen und so geredet, aber nie, wann genau diese Impfdosen kommen, weil es ist was völlig anderes, ob ich im Quartal 1 100 Millionen Dosen bekomme oder im Quartal 4. Das heißt, wenn die USA und UK schon im Sommer abgeschlossen haben und wir erst vor kurzem, ist die Frage, ob es gleichmäßig verteilt wird oder ob es nach Rangfolge geht, wer wann bestellt hat. Weil was ich bei dem Ganzen nicht verstehe, warum man, es ist doch völlig egal, ob ich jetzt 10, 20, 30 oder 50 Milliarden auf EU-Ebene mehr ausgegeben hätte für Impfstoff und auch für die Umrüstung und Neubau von Fabriken, wo ich innerhalb kürzester Zeit Impfstoff produzieren kann in ganz hohen Dosen, auch für die Welt allgemein, weil wir auch extrem vom Export abhängig sind. Das heißt, einige Tage Lockdown kosten doch ein Vielfaches, als wenn die EU wirklich nochmal 10, 20, 30 Milliarden mehr ausgegeben hätte. Das wurde ja auch einmal kurz angerissen auf volkswirtschaftlicher Ebene. Weil wir stehen ja in direkter Konkurrenz zu Asien, wo es in vielen Ländern schon rund läuft. Man muss nur mal Südkorea vergleichen, die irgendwo ein Minuswachstum von 1-2% erwarten, zum Vergleich zu England, wo es -12% sein sollen. Oder andere Länder, wir bei -6% Wirtschaftswachstum. Sind zwar jetzt schon wieder ältere Zahlen von vor ein, zwei Monaten, die wahrscheinlich noch schlechter ausfallen werden, weil es da noch keinen zweiten Lockdown bei uns gab. Aber man muss das international mal gucken, dass wir in Konkurrenz stehen.
Herr Bauer, danke für Ihre Anregung. Ich habe Sie richtig verstanden. Sie wollen in erster Linie wissen, ob es nicht ein Versäumnis der Europäischen Union und auch damit der Bundesregierung war. Man hätte sich früher mehr Impfstoffe zusichern sollen in den Verträgen. Habe ich Sie da richtig verstanden? Da würde ich das nämlich mal weitergeben.
Und auch den Bau von Fabriken. Es hätte doch nichts gemacht, wenn man für 5 Milliarden Fabriken, die von allen Herstellern genutzt werden können, also so als wie zum Beispiel in der Chip-Industrie, da haben auch so gut wie alle Chip-Hersteller keine eigene Fabrik, sondern beauftragen zum Beispiel Samsung oder TSMC in Taiwan, damit ihre Computerchips herzustellen.
Herr Bauer, versuchen wir mal bei dem ersten Punkt zunächst mal zu bleiben. Vielleicht kann Alexander Kraus mehr dazu sagen, ob da alles richtig und gut gelaufen ist oder wir hätten mehr tun können. müssen?
Ja, zuerst vielen Dank für die Frage. Ich möchte mal erstmal etwas zum Thema Notzulassung sagen oder zu der Zulassung in den USA und in Großbritannien, was ja über eine Notzulassung läuft. Wir haben uns dafür entschieden, eine saubere Prüfung zu machen, dass wirklich die Leute zuversichtlich sein können, dass die Prüfung wirklich ordnungsgemäß ist, dass wir keine Schnellschüsse machen, sondern uns wirklich Sauberkeit vor Schnelligkeit geht. Deswegen ist die Notzulassung bei uns in Deutschland nicht erfolgt, aber eben Großbritannien und die USA haben sich anders entschieden. Das heißt jetzt nicht, dass wir dann erst zu dem Zeitpunkt dann angefangen haben, Impfstoffe zu bestellen. Wir haben schon im Sommer über Impfstoffe bestellt, bei ganz verschiedenen Herstellern. Bei BioNTech, also jetzt als Europäische Union, 300 Millionen. Bei Moderna 160 Millionen. Bei AstraZeneca 400 Millionen. Bei Sanofi GSK 300 Millionen. Bei CureVac 405 Millionen. Ich könnte jetzt noch weitermachen. Also wir haben langfristig viele Anbieter gebunden, weil wir eben auch nicht wussten, welcher Impfstoff wird als erstes eine Zulassung erhalten, sodass wir das breit gestreut haben. Man kann also nicht sagen, wir haben jetzt mal gewartet, bis der Impfstoff zugelassen worden ist und dann haben wir angefangen zu bestellen. Das zweite ist die Produktion. Auch dort ist der Hinweis richtig, dass man gucken muss, dass es an verschiedenen Stellen sehr schnell hochgefahren wird. Deswegen war es auch gut, dass BioNTech sich mit Pfizer zusammengetan hat. Wir haben jetzt in Deutschland, in Mainz, in Idar-Oberstein, in Marburg die Möglichkeit, diesen Impfstoff herzustellen. Wir hoffen, dass noch ein weiterer Standort auch in Deutschland dazukommt. Also ich glaube, die Pharmafirmen sind enorm bemüht, wirklich alle Produktkapazitäten auch über Hersteller hinweg, dass also man zusammenarbeitet, zu heben, sodass wir wirklich schnell zu dem Impfstoff kommen. Aber die ganze Welt möchte natürlich jetzt einen Impfstoff haben, auch das ist klar.
Mhm. Michael Theurer, machen Sie ähnliche Vorwürfe wie Herr Bauer?
Ich finde, Herr Bauer hat einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Zum Beispiel hat die FAZ ja darüber berichtet, dass die EU-Kommission eben ihre Verhandlungen mit den Impfstoffherstellern immer unter den Vorbehalt gestellt hat, welcher denn dann wirksam ist. Und man hat die Verträge sehr spät praktisch scharf gestellt. Das führt ja auch dazu, dass die Bundesregierung am vergangenen Donnerstag sogar die Bundeskanzlerin selber verhandelt hat mit BioNTech. Das ist ja immerhin ein in Mainz ansässiges deutsches Unternehmen von Forschern mit Migrationshintergrund, Erfolgsgeschichte, muss man sagen, um da zusätzliche Impfstoffe zu bekommen. Und ich bin tatsächlich der Meinung von Herrn Bauer, dass es richtig gewesen wäre, nachdem die Studien der ersten Phase ja im Sommer schon vorlagen, einfach mal Verdacht mehr zu bestellen, weil es war klar, dass nicht alle da möglicherweise das Ziel der Zulassung erreichen können, aber auf der sicheren Seite zu sein, schneller beginnen zu können, um eben dann die berühmte Herdenimmunität baldmöglichst, wie Herr Müller-Jung sagte, dann vielleicht schon im Sommer zu erreichen. Das muss unser Ziel sein, denn es ist ja nicht damit getan, nur Abstand zu halten und Maske zu tragen und mit Hygienekonzepten Hotels, Gaststätten und Einzelhandelsläden betreiben zu können, sondern wir sind in einem harten Lockdown. Und die Frage ist ja, wann wirkt er endlich? Und wie lange muss er fortgesetzt werden? Und vor dem Hintergrund ist es natürlich wirklich zentral, wie Herr Bauer es gesagt hat, ob im Quartal 1 die Impfstoffe kommen oder erst im Quartal 3 oder 4.
Mhm. Helmut Krüger schreibt uns eine Mail heute Morgen. Das Schlimmste, was im Augenblick passieren kann, ist bzw. wäre ein Überbietungswettbewerb in puncto Geschwindigkeit des Impfens. In diesem Zusammenhang bin ich froh, dass die Bundesregierung sich nicht gegebenenfalls auf eine Notfallzulassung eingelassen hat, sondern die übliche Genehmigungsprozedur im Rahmen der EU abwartet. Nebenwirkungen sollten nicht dramatisiert, aber auch nicht verschwiegen werden. Joachim Müller-Jung, Sie haben es ja schon angedeutet und ich wollte nochmal darauf zurückkommen, was Herr Bauer ja auch gesagt hat. War es richtig, diese Notfallzulassung auszuschlagen und es bei der, ich sage jetzt mal, Regelzulassung zu belassen? Ist das der richtige Weg gewesen, auch wenn wir dann jetzt einen Tick länger warten müssen als die Menschen in den USA und in Großbritannien, wo ja schon geimpft wird?
Ja, ich glaube, das war nötig und war auch richtig, weil man einfach sich ja gar keine Vorstellung macht, wie viele Daten dort bearbeitet werden müssen. Mal davon abgesehen, dass die EMA ja umgezogen ist von London nach Amsterdam und ohnehin Schwierigkeiten hatte, da war das quasi auch schon ein bisschen absehbar. Aber Tatsache ist, das sind Meter von Ordnern mit Daten von einzelnen Patienten, die durchgegangen werden müssen und zwar sehr genau durchgegangen müssen, weil jeder Patient ist ein anderer Mensch mit anderen Vorerkrankungen, mit anderen Dispositionen. Und auch mit anderen Reaktionen auf die Impfung, auf die Behandlung. Er weiß ja in dem Moment noch gar nicht, ob er geimpft ist oder ob er ein Placebo gekriegt hat. Das heißt, diese Studien müssen auch statistisch auch extrem genau ausgewertet werden, weil es so schnell geht, weil man natürlich auch so viele Daten hat, also 30.000, 40.000 pro Impfstoffhersteller an Probanden, die den Impfstoff bzw. Placebo erhalten haben, das muss erstmal bewältigt werden. Und das dann noch auszuwerten, also ich glaube, es ist wichtig, weil davon hat am Ende auch die STIKO, die Ständige Impfkommission, profitiert bei der Einschätzung, was ist am sinnvollsten. Am sinnvollsten ist jetzt, die am stärksten gefährdeten Personen, die Hochrisikopersonen zu schützen, weil wir nicht wissen aus den Daten, und das kam natürlich auch heraus, eins von vielen Ergebnissen, es kam natürlich heraus, ist klar, das war auch nicht Ziel der Studie, zu beweisen, dass der Impfstoff nicht bei einer, dass das Virus nach einer Impfung nicht weiter verbreitet wird. Das heißt, viele, auch darüber wissen wir nichts. Also Herr Theurer hat das Thema Herdenimmunität angesprochen. Wir wissen gar nicht, da wird viel jetzt drüber gesprochen, über Herdenimmunität im Sommer. Das können wir erstmal abhaken. Wir wissen es nicht, ob dieses Virus durch die Impfung tatsächlich in seiner Ausbreitung gebremst wird. Das wird wahrscheinlich erst, wenn die nächsten Monate zeigen, ob das funktioniert. Es ist plausibel, dass die Menschen weniger Virus enthalten und weniger Virus produzieren und damit auch abgeben. Das heißt, dass sie weniger ansteckend sind, aber es ist nicht Teil dieser Studie gewesen und die Daten liegen nicht vor. Das heißt, jetzt ist erstmal wichtig, die Menschen zu schützen, und das kann ja der Impfstoff ganz offensichtlich sehr effektiv, die Menschen zu schützen, die wirklich schwer krank werden können. Und wenn das erreicht ist, dann haben wir viel, glaube ich, auch schon geschafft, dass wir die Todeszahl einfach mal reduzieren, weil das ist ja das Bedrückende, finde ich, an dieser ganzen Covid-Pandemie, ist nicht so sehr die Ausbreitung des Virus, auch im Moment noch gar nicht die Varianten, die kursieren, sondern wirklich, dass so viele Menschen daran sterben. Und jetzt gerade vor Weihnachten muss man sagen, die Menschen hätten, die jetzt sterben, die hätten alle Weihnachten erleben können, die heute und die gestern gestorben sind. Und da muss man vielleicht auch einen Blick drauf werfen. Und das ist die historische Leistung dieses Virus, dass er den Menschen, die jetzt gefährdet sind, auch wirklich helfen kann in den nächsten Monaten.
Wir haben eine weitere Hörerin in der Leitung. In Hamburg begrüße ich Frau Heidmann. Schönen guten Morgen.
Moin aus Hamburg.
Moin.
Teilweise wurde die Frage jetzt schon beantwortet, weil ich gerne wissen wollte, was eine Impfung überhaupt verhindert. Also habe ich einen weniger schweren Verlauf, falls ich infiziert werde, oder bin ich weiterhin ansteckend? Das ist ja gar nicht klar. Und das würde ja auch dazu führen, dass viele Leute dann sagen, ja, dann brauche ich mich auch nicht impfen lassen. Also ich werde mich auf jeden Fall impfen lassen. Aber vielleicht können Sie das schon mal beantworten. Die zweite Frage stellt sich mir, es gibt ja diverse Anbieter, ich wusste gar nicht, dass es so viele sind, die diesen Impfstoff herstellen. Und unterscheidet der sich denn überhaupt? Oder ist es immer der gleiche Wirkstoff?
Der unterscheidet sich, glaube ich, erheblich, weil es verschiedene Stoßrichtungen gibt und Techniken in diesem. Das kann uns Joachim Müller-Jung gleich noch beantworten. Herr Müller-Jung, vielleicht dazu die Frage Nummer eins, dass Sie es nochmal ganz präzise sagen. Ja. Was, inwiefern schützt die Impfung, vor was schützt sie und vor was möglicherweise nicht?
Ja, da muss man in der Tat, da muss man sehr präzise sein. Es ist so, dass der Impfstoff vor einer Erkrankung schützt. Und zwar die Menschen dann schützt, die eine Erkrankung bekommen. Und zwar sehr effektiv schützt dieser Impfstoff. Das heißt, Menschen, die normalerweise krank würden, die werden nicht krank und werden demnach auch nicht schwer krank. Aus den Daten ist nicht herauszulesen. Ist auch wichtig für die STIKO, auch bei der Impfung zum Beispiel von Personen, die jetzt bereits infiziert sind. Es ist nicht klar aus den Daten herauszulesen, ob diese Krankheit, ob dieser Impfstoff tatsächlich Erkrankungen, die bereits begonnen haben, mildert und den Patienten, wenn er denn schwer krank werden kann, dann auch wirklich vor dem Tod zum Beispiel bewahrt. Das weiß man nicht. Und nochmal, das ist wichtig, über die Verbreitung des Virus nach der Impfung gibt es zumindest mit den BioNTech- und Pfizer-Daten keine Informationen. Bei Moderna gibt es einige wenige Informationen, die darauf hindeuten, dass es tatsächlich auch weniger verbreitet wird in der Bevölkerung. Und über die anderen Impfstoffe, um die Frage vielleicht gleich auch mit zu beantworten, gerne, über die anderen vielen Impfstoffe, die es noch gibt, die in der Pipeline sind, das sollten wir dann sprechen, wenn sie da sind. Im Moment ist es ja so, dass wir da einige Probleme haben bei AstraZeneca zum Beispiel, die einen Vektorimpfstoff verwenden. Das ist ein Impfstoff, der quasi verpackt ist in so eine Virushülle, harmlose Virushülle. Der hat Probleme bei der Studie Phase 3 gehabt. Die müssen einige Teile der Studie wiederholen. Auch Sanofi hat Probleme gehabt. Wir haben einige ja schon gehört vorhin in der Ankündigung von Herrn Kraus, was da alles bestellt worden ist. Einige dieser Impfstoffe, die da bestellt worden sind, die haben nicht so funktioniert. Und das muss man vielleicht auch nochmal da anschließen an das, was Herr Kraus gesagt hat. Das konnte man im Sommer nicht wissen. Auch nach Studie 1-2, Phase 1-2 Daten, konnte man nicht herauslesen, welcher Impfstoff tatsächlich am Ende funktioniert. Deswegen waren ja alle so wirklich so überrascht und wirklich alle Experten haben im Prinzip von einer historischen Leistung gesprochen, als man diesen mRNA-Wirkstoff, diesen mRNA-Impfstoff, von dem wir jetzt quasi profitieren können in der ersten Phase, als der dann so eine hohe Effektivität gezeigt hat. Und mRNA, das ist gewissermaßen etwas ganz Neues. Es ist wirklich, das gab es nicht, ein Impfstoff, der für Infektionskrankheiten eingesetzt wird, der aus dem Bereich kommt. Die Technik selbst gibt es seit 20, 30 Jahren. Die wurde entwickelt, vor allem in der Onkologie. Und die funktioniert auch, das ist eindeutig. Und man hat jetzt auch gesehen, sie funktioniert auch bei Infektionskrankheiten. Aber man muss natürlich sagen, beide Hersteller, die jetzt diese Impfstoffe liefern, zuerst BioNTech, Pfizer, die Zulassung wird wahrscheinlich heute erfolgen. Und im Januar, in der ersten Woche, zweiten Woche, wissen wir nicht, wahrscheinlich Moderna ist auch ein mRNA-Wirkstoff. Die funktionieren sehr gut. Das sind wirklich die bis jetzt von den Impfstoffen, von denen wir wissen, das gehören auch die chinesischen dazu oder auch der russische, funktionieren wahrscheinlich am besten.
Vielen Dank, Frau Heidmann. Ich hoffe, dass Sie jetzt auch ein bisschen schlauer sind als vorher. Ich würde gerne noch eine Frage anschließen von Martin Goretzki, die uns per Mail erreicht hat. Ich habe gestern auf einer vertrauenswürdigen Webseite der Ärztezeitung die Aussage gelesen, dass dieses Vakzin für 5 Tage auch bei Kühlschranktemperaturen von 2 bis 8 Grad haltbar ist. Das würde ja die Verteilung über die Hausärzte ermöglichen und damit die Impfkapazitäten gegenüber dem alleinigen Aufsuchen von Impfzentren vervielfachen. Ich will das mal aufgreifen, ist ein Detail, aber ja vielleicht ein wichtiges. Gehen wir in der Runde davon aus, dass für den Moment und auch in den nächsten Wochen ausschließlich in den Impfzentren bzw. mit mobilen Teams geimpft werden kann, weil es eben diese besondere Anforderung gibt, dass den Wirkstoff so weit runterzukühlen.
Minus 70 Grad.
Minus 70 Grad. Alexander Kraus, das ist auch Ihr Stand der Dinge oder haben Sie auch gehört, dass es möglicherweise auch bei Kühlschranktemperatur funktioniert oder dann erst mit anderen später zugelassenen Impfstoffen?
Also Herr Goretzki hat erstmal recht. Das heißt, wir müssen ihn, wenn wir ihn transportieren, jetzt vom Werk zum Beispiel zu den Impfzentren, dann brauchen wir diese minus 70 Grad oder wenn er gelagert wird, die minus 70 Grad. Aber in den letzten 5 Tagen kann man ihn auch zur Kühlschranktemperatur verimpfen. Es bietet sich trotzdem an, ihn da eben so zu verwenden, wie wir das jetzt machen, in den Impfzentren und andererseits durch die mobilen Teams. Die müssen dann also nicht unbedingt jetzt mit minus 70 Grad Kühlgeräten durch die Gegend fahren. Ich bin aber zuversichtlich, dass wir in der zweiten Stufe eben auch noch andere Impfstoffe zur Verfügung haben werden, wie beispielsweise den von AstraZeneca, wo wir diese tiefen Kühlungen nicht mehr brauchen und wo wir dann eben auch in den Hausarztpraxen, so wie wir das von der Grippe her kennen, einfach impfen können. Und das erleichtert es natürlich schon erheblich.
Wunderbar. Dann haben wir noch einen Hörer in der Leitung. Herr Frank meldet sich aus Karlsruhe. Schönen guten Tag.
Ja, bei Karlsruhe. Ich habe mich im April schon gewundert, dass man nicht eine Zwei-Wege-Strategie gewählt hat. Und zwar kann ich am besten konkret das Beispiel AIDS nennen. Es gibt für AIDS keinen Impfstoff. Das liegt daran, weil AIDS eine ganz andere Virenart ist. Das hat jetzt keine Relevanz für Covid. Aber es gibt für AIDS Medikamente, die den Virenpegel runterdrücken und dem Patienten ein langes Überleben ermöglichen. Man sagt immer, AIDS hätte den Schrecken verloren. Wie wäre es denn, wenn man Medikamente entwickeln oder noch besser finden würde, die schon existieren für andere Dinge, die die Virenlast runterdrücken bzw. den Verlauf drastisch abkürzen und vereinfachen und mildern? Es gab ja diese Sache mit Remdesivir, das hat sich ja wohl nicht so toll rausgestellt. Dann gab es oder gibt es dann Cortisonpräparate angewandt teilweise. Aber es hat jetzt von Ministerin Karliczek ausgerechnet, ab Januar soll das laufen, haben sie Gelder bewilligt für ein Projekt, wo ein Medikament gesucht oder getestet wird. Warum diese einseitige Fokussierung auf den Impfstoff?
Gute Frage, ist auch in den letzten Tagen vielfach diskutiert worden. Ich ergänze das noch um die Information, dass, soweit ich das jedenfalls weiß, die Behandlungsmethoden tatsächlich keine außergewöhnlich großen Fortschritte gemacht haben. Dann ist,
ja.
Das heißt, man ist bei schweren Verläufen, ich sage jetzt mal salopp, tappt man da weiter weitgehend im Dunkeln. Wir müssen Sie noch mal in Anspruch nehmen, Joachim Müller-Jung von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Warum ist das so und gibt es tatsächlich ein Ungleichgewicht, was die Förderung, was die finanzielle Unterstützung auch durch die öffentliche Hand angeht?
Naja, Ungleichgewichte gibt es auch zur Teststrategie. Also man könnte über Schnelltests, über Antigentests auch sprechen, über die Förderung und wird da feststellen, dass da auch viel weniger getan wird. Bei Therapien wird tatsächlich weniger investiert als für die Impfung. Ich kenne die genauen Zahlen jetzt im Moment nicht, habe sie nicht parat, aber Fakt ist, die Entwicklung von Therapien, sprich von Wirkstoffen, auch wenn sie schon zugelassen sind für andere Indikationen, die dauert eben auch sehr lange unter Umständen, weil man sie nicht nur eben im Labor testen muss, man muss sie wirklich auch präklinisch mit Tierexperimenten testen, man muss dann auch klinische Studien anschließen, da kommt man nicht drum rum. Wir können nicht einfach irgendeinen Wirkstoff nehmen, solche Vorschläge gab es immer wieder, seit es diese Pandemie gibt, Dutzende von Vorschlägen, die gemacht wurden, jeder wird sich an dieses Malaria-Medikament erinnern, Hydroxychloroquin zum Beispiel, das ja furchtbar gescheitert ist, genauso wie eben wie der Herr Frank jetzt aus Karlsruhe sagte, das Remdesivir, das angetreten ist als antivirales Mittel und das anfänglich ganz gute Ergebnisse gezeigt hat, aber eben dann auch in der Praxis gezeigt hat, das Virus kann man damit nicht zurückdrängen, weil es wahrscheinlich das Wichtigste ist, wie bei allen antiviralen Medikamenten, das Virus ganz früh zu erwischen. Wenn sich das Virus bereits im Körper vermehrt hat, und das ist das Tückische bei diesem Covid, bei dieser Covid-Erkrankung, dass das Virus eben sich, sobald es quasi den oberen Rachenraum verlassen hat und in den Körper, in die Lungen eindringt, dann sehr schnell auch im Körper verbreitet, da viele Organe betrifft. Und wenn das der Fall ist, dann ist es für die Antiviralika wahrscheinlich schon zu spät. Das ist die Erfahrung, die man jetzt gemacht hat. Es gibt Dutzende, Hunderte von Therapieansätzen im Moment, auch von Präparaten, die auch schon zugelassen sind, die man jetzt im Moment testet, im Reagenzglas. Es ist keines dabei, von dem ich jetzt wüsste, das wirklich einen durchschlagenden Erfolg hat als antivirales Mittel. Es sei denn, man guckt auf das Mittel oder auf die Mittel, muss man jetzt sagen, in der Mehrzahl, weil es da auch viele Ansätze gibt, die der Präsident Trump und seine Gefolgschaft verabreicht bekommen haben und die wahrscheinlich auch schon bei milden Erkrankungen, also wenn das Virus auch quasi schon sich im Körper verbreitet und dann auch Symptome zeigt, das sind die monoklonalen Antikörper, die funktionieren offenbar ganz gut. Und das wird auch weiterentwickelt, das muss man sagen. Das wird auch in den nächsten Wochen noch zusätzlich gute Ergebnisse geben, aber die sind furchtbar teuer. Das ist das Problem bei diesen Substanzen. Die kosten richtig viel Geld, die sind auch nicht in den Mengen herzustellen, wie man es bräuchte, wie man es etwa bei diesen Corticosteroiden hat, um die Schwerstkranken auf der Intensivstation etwas abzumildern.
Insofern, Michael Theurer von der FDP, war es eine richtige Entscheidung oder ist es eine richtige Entscheidung? Jedenfalls der Eindruck ist ja entstanden, dass alle Kraft auf die Impfung gesetzt wird und man sich im Moment, was die Förderung von Therapien und so, dass man sich da eher zurückhält.
Das stimmt ja so nicht. Ich glaube, man kann Herrn Frank sagen, dass, und das sage ich jetzt als Oppositionspolitiker, sowohl die Bundesregierung als auch teilweise die Länder und die Europäische Union ja sehr wohl auch für die Förderung von Therapeutika Mittel zur Verfügung gestellt haben. Herr Müller-Jung hat es aber gerade ausgeführt, wie komplex, wie langwierig eben die Arzneimittelentwicklung ist. Ich finde, das ist die wichtigste Botschaft, egal ob Impfstoffe oder eben Medikamente zur Behandlung von auftretenden Erkrankungen. Wir brauchen eine moderne pharmazeutische Forschung und Entwicklung. Es ist auch sehr aufwendig und ich denke, ein klares Bekenntnis zu dieser Industrie tut uns an der Stelle auch mal ganz gut, weil eben jederzeit eine neue Krankheit auftauchen kann. Ich denke aber, es war genau richtig, auf die Impfstoffe zu setzen und den absoluten Schwerpunkt darauf zu legen. Im Gegenteil, wir hätten uns da eben sogar noch mehr Mut gewünscht, wie ich vorher schon ausgeführt habe, dass die Kandidaten, die Impfstoffdosen dann auch entsprechend bestellt werden. Und ich finde es gut und richtig, dass wir jetzt auch ein noch deutlicheres Bekenntnis zur pharmazeutischen Industrie hier in Deutschland abgeben. Gucken wir doch mal BioNTech oder CureVac an. Mit den mRNA-Impfstoffen, da ist ein Stück weit Bio- und Gentechnologie mit dabei. Ist doch toll, dass es solche Entwicklungen hier in Deutschland am Standort gibt. Also ich freue mich darüber, dass es gelungen ist, dass wir an der Spitze sind und dass es dann transatlantisch gelingt, solche Impfstoffe hier herzustellen. Und ich finde, wenn wir mit dem Staat mit 350 Millionen bei BioNTech sind, beteiligt, dass es dann auch gut ist, wenn die Impfstoffe uns zur Verfügung stehen.
Corona, bringt der Impfstoff die Wende? Das wird auch nach den Nachrichten für eine halbe Stunde noch unser Thema sein. Sie haben eben Michael Theurer von der FDP gehört, stellvertretender Fraktionsvorsitzender im Bundestag. Außerdem in der Runde Alexander Kraus von der CDU und der Wissenschaftsjournalist Joachim Müller-Jung. Bis gleich.
Deutschlandfunk, kontrovers.
Corona, bringt der Impfstoff die Wende? Das ist unser Thema hier heute Vormittag in der Sendung Kontrovers. Wir diskutieren mit dem CDU-Politiker, Gesundheitspolitiker, muss man sagen, Alexander Kraus. Wir diskutieren mit Michael Theurer, dem stellvertretenden Vorsitzenden der FDP im Bundestag und mit dem FAZ-Wissenschaftsjournalisten Joachim Müller-Jung. Wir haben schon etwas darüber gesprochen, dass die Impfbereitschaft in den letzten Wochen eher abgenommen hat als zugenommen hat. Zu diesem Thema haben wir eine Mail heute von Irene Maria Klöppel. Die Meinung aus dem Ethikrat, wer sich nicht impfen lassen will, sollte auch unterschreiben, dass er im Fall einer Corona-Erkrankung auf ein Intensivbett und die Beatmung verzichtet. Daran habe ich auch schon gedacht, ich bin bereit, so etwas zu unterschreiben. Das ist nur logisch, schreibt Irene Maria Klöppel uns. Sie erwähnt Wolfram Henn, ein Humangenetiker der Universität des Saarlandes, Mitglied im Ethikrat. Der hat das vorgeschlagen und angeregt zur Debatte gestellt. Und ich wollte in die Runde fragen, gibt es dazu eine Einschätzung? Fangen wir mit Alexander Kraus, mit Ihnen an.
Ich finde, es sollte keine Auswirkungen haben auf die medizinische Behandlung, ob man sich impfen lässt oder nicht. Weil wir kommen dann in Deutschland insgesamt auf eine schiefe Bahn, wenn wir damit anfangen, eine Schuldfrage zu stellen im Gesundheitswesen und danach dann zu urteilen, ob jemand eine Behandlung bekommt oder nicht. Wir haben dieses Grundverständnis, dass jeder die medizinische Behandlung bekommt, die notwendig ist und die angezeigt ist. Deswegen halte ich davon nichts. Uns muss es darum gehen, die Menschen zu überzeugen, auch zu darzulegen, wieso man sich impfen lassen sollte. Das ist ja eingangs schon geschehen. Also wenn man geimpft wird, dann hat man einen 95-prozentigen Schutz, dass man erkrankt. Das heißt, wenn 20 Leute sich impfen lassen, werden 19 nicht an Corona erkranken. Das ist eine tolle Möglichkeit, wo man sich wirklich schützen kann, gerade auch bei den älteren Altersgruppen. Wir wissen, dass bei den über 80-Jährigen jeder Achte stirbt. Da macht es ganz, ganz viel Sinn, sich wirklich impfen zu lassen. Also ich setze darauf, dass wir die Menschen davon überzeugen, dass es etwas Sinnvolles ist. Und ich bin auch zuversichtlich, dass uns das gelingt, dass wir die Menschen davon überzeugen können. Was ich manchmal ein bisschen bedauere, ist wirklich, dass wir so eine Vorbehalte haben gegen etwas Neues. die letzte Erfindung aus Deutschland, die wirklich mal positiv in der Öffentlichkeit durchgängig anerkannt worden ist, war das Farbfernsehen. Seitdem haben wir immer Skepsis und so weiter und das ist ein bisschen schade. Wir können stolz darauf sein, dass dieser Impfstoff in Deutschland erforscht worden ist, auf den Weg gebracht worden ist und dass wir ihn jetzt auch anwenden können.
Hm. Mit Herrn Schmiedeberg haben wir jemanden in der Leitung aus Darmstadt, der das ganz ähnlich sieht oder auch an diesem Punkt interessiert war in der Debatte, wie Irene Maria Klöppel, die uns per Mail geschrieben hat. Tag, Herr Schmiedeberg.
Was ich halt nicht verstehe, ist, dass man nicht eigentlich schon im Frühjahr und dann spätestens irgendwie seit September, Oktober eine Maskenpflicht eingeführt hat. Weil es ist ja keine Raketenwissenschaft, dass eine Krankheit, die durch Tröpfcheninfektion übertragen wird, durch Masken massiv in der Übertragung reduziert wird. Und gepaart mit, hätte ich das mit Bußgeldern und eben gestaffelt, wenn man öfter ohne Maske angetroffen wird, dann eben saftige Bußgelder bis zu, keine Ahnung, bei mehrfach Tätern in Anführungszeichen. Die hätte ich einfach registriert auf eine Liste und mit der Ansage, also natürlich vorher mit der Ansage, wer mehrfach Masken ignoriert und wenn es dann zur Triage kommt und der dann ein Krankenhausbett braucht, dann kommt er nach hinten auf die Warteliste. Weil wir schlittern jetzt ja wahrscheinlich in die Triage rein und es ist ja auch nicht nur für Corona-Kranke interessant, vielleicht ein Intensivbett zu bekommen, sondern wer von der Leiter fällt, einen Herzinfarkt hat oder einen Autounfall hat, der freut sich ja vielleicht auch noch über das ein oder andere Intensivbett, was dann schon noch frei ist.
Dankeschön für diese Diskussionsanregung. Michael Theurer von der FDP, klare Ansagen, Bußgelder und möglicherweise bis hin zu dem Umstand, dass die sich dann hinten anstellen müssen, die sich nicht impfen lassen wollen. Was halten Sie von solchen Überlegungen?
Also Herr Schmiedeberg hat zunächst mal ja die Frage Maskenpflicht angesprochen. Das sorgt immer noch für Diskussionen in der Bevölkerung. Fakt ist, es gab im Januar, Februar in Deutschland eine Maskenknappheit. Wir haben im Gesundheitsausschuss als FDP kritisch immer nachgefragt und die Antwort erhalten, es gäbe genügend. Hinterher, meine Frau selber ist ärztliche Kollegin an der Universitätsklinik, mussten wir feststellen, es gab auch in Krankenhäusern Knappheiten. Also kurzum, dass ranghohe Vertreter der Regierung bis zur Bundeskanzlerin und Herr Söder damals davon sprachen, dass Masken sogar eine Virenschleuder sein könnten, hat mit zur Verunsicherung beigetragen. Mittlerweile haben wir die Masken, brauchen die auch noch in Zukunft, was wir zusätzlich brauchen, und deshalb habe ich das Beispiel nochmal erwähnt, ist eine klare Kommunikationsstrategie und die Durchsetzung der entsprechenden Abstands- und Hygieneregeln. Ich finde, dass es bedauerlich ist, dass diejenigen, die solche Hygienekonzepte mit großer Energie umgesetzt haben, wo man auch davon ausgehen muss, dass eben wenn ein Hotel das sauber durchsetzt, wenn eine Gastronomie das sauber durchsetzt, ein Laden das sauber durchsetzt, das Infektionsrisiko sehr gering, wenn nicht sogar verschwindend gering ist, dass die jetzt schließen müssen, weil andere vielleicht auch im privaten Bereich oder mit Partys im Park sich nicht daran gehalten haben. Also die Durchsetzung der Regeln ist schon ein entscheidender Punkt. Nur in einer freien, offenen Gesellschaft ist es entscheidend, dass die Bürgerinnen und Bürger freiwillig bereit sind, das mitzumachen. Und ich halte es für falsch, angesichts der Diskussion, die ja die Corona-Leugner auch fahren, dass sie die Leute ja, dass behauptet wird, es sei eine Impfpflicht geplant, jetzt das mit Sanktionen zu belegen. Das Impfen sollte freiwillig sein, aber wir brauchen eben einen Großteil der Bevölkerung, dass der mitmacht beim Impfen. Also wir setzen, was das Impfen angeht, auf Freiwilligkeit bei der Durchsetzung der Corona-Abstandsregeln und der Hygieneregeln, allerdings auf staatlichen Zwang.
Mhm. Da setzen Sie auf Freiwilligkeit, was die Impfung angeht, und sind gegen Sanktionen. Das Prinzip der Eigenverantwortung wurde allerdings ja auch überall in der Republik in den Sommermonaten und bis in den Herbst hinein sehr hochgehalten. Alexander Kraus in Sachsen. Haben wir nicht in Sachsen vor allem erlebt, dass das eben Grenzen hat und dass es doch staatliche Maßnahmen geben muss, die jetzt noch auch in diesem dritten Shutdown relativ milde und glimpflich ausfallen?
Allein mit der Eigenverantwortung kommen wir eben nicht voran mit dem Appellieren an die Eigenverantwortung. Wir haben sicherlich in der ersten Phase der Pandemie erlebt, dass relativ wenig betroffen waren. Und das hat manche auch ein bisschen leichtsinnig gemacht, dass man gesagt hat, ich kenne doch gar niemanden, der Corona hat, also kann das alles gar nicht so schlimm sein. Und ich erinnere dann daran, dass die FDP zum Beispiel im Juni gefordert hat, man soll doch die epidemische Lage aufheben, ist doch alles schon vorbei. Das haben wir zum Glück nicht gemacht. Wir haben darauf bestanden, dass man achtsam sein muss. Und wir müssen weiterhin darauf achten, dass man achtsam sein muss. Und ich glaube, es gibt halt jetzt noch wenig Möglichkeiten, wo man noch reagieren kann. Wir steuern jetzt etwas nach, wo wo die Fehler eigentlich im Sommer gemacht worden sind, wo wir leichtfertig sind. Denn wenn Sie einmal dann über diesen Schwellwert von 50 Neuinfizierten sind, dann sind Sie sehr schnell wieder bei 100 und dann geht das weiter nach oben. Also wir haben die Fehler sind eigentlich eher im Sommer geschehen als im Herbst, wo man hätte achtsamer sein müssen und früher gegensteuern müssen. Und eben leider auch mit Maßnahmen, die keinen Spaß machen, wie das Schließen von Gaststätten, was sehr, sehr schwierige Entscheidungen sind. Aber uns bleibt nichts anderes übrig, die Kontakte irgendwie zu reduzieren. Denn das Virus unterscheidet nicht, ob es eine Gaststätte ist oder nicht. Überall dort, wo sich Menschen begegnen, kann sich das Virus ausweiten. Und deswegen, glaube ich, waren die Maßnahmen richtig. Und wir können leider nicht nur darauf vertrauen, dass diejenigen, die sich an die Regeln halten, dass man das zulässt. Und die anderen, die lässt man durch die Gegend rennen ohne Maske und lässt irgendwelche Demonstrationen dann in Größenordnungen zu, wo man sich absolut nicht an irgendwelche Regeln hält. Das geht nicht, sondern wir brauchen da jetzt weiterhin klare Regelungen, um Kontakte zu reduzieren.
Ich glaube, es war Joachim Müller-Jung, der es am deutlichsten bisher in dieser Sendung angesprochen hat. Selbst wenn die Impfkampagne jetzt anläuft, wenn auch mit zunächst wenig Impfstoff sozusagen zur Verfügung, das wird dann nach und nach mehr werden von der Herdenimmunität, die am Ende ja erst einen Sieg, wenn man so sagen will, über diese Pandemie möglich macht, sind wir noch weit entfernt. Ich glaube, Herr Müller-Jung, Sie hatten gesagt, also im Sommer nächsten Jahres wird das langsam möglicherweise ein Thema werden. Nun schreibt uns heute Morgen Marc Firmenich, wenn die Allgemeinbevölkerung nach den Risikogruppen geimpft werden darf, sehe ich auch die Gefahr zwischenmenschlicher Konflikte bzw. einer gesellschaftlichen Spaltung, falls dann bereits geimpfte Personen denken, aufgrund ihrer Immunität in Anführungsstrichen sich nicht mehr an Regeln und Maßnahmen halten zu müssen. Wir haben das schon angedeutet und klar gemacht, ich glaube alle in der Runde, dass wir weiterhin die Grundregeln, Grundhygieneregeln werden beachten müssen, auch weit in das nächste Jahr hinein. Aber wir werden ja so oder so in eine Situation geraten, dass es eine Gesellschaft wird von Nicht-Geimpften und Geimpften. Wie sollen wir damit umgehen? Impfpflicht wurde schon angesprochen, das ändert ja nichts daran, dass Privatunternehmen künftig werden entscheiden können, ob sie Vorrechte für bereits geimpfte Personen einrichten wollen. Alexander Kraus, auf was für eine Situation laufen wir dazu?
Also natürlich wird es so sein, dass jemand, der geimpft ist, erstmal was persönlich für sich Richtiges gemacht hat, denn er hat einen Schutz, dass er nicht erkrankt. Das Zweite ist natürlich, wir haben Regelungen auch jetzt schon, dass wenn jemand geimpft ist, er zum Beispiel, wenn er aus dem Ausland zurückkehrt, aus dem Risikogebiet, dann müsste er in Quarantäne gehen. Wenn wir wissen, er ist geimpft, dann macht es aus meiner Sicht wenig Sinn, ihn in Quarantäne zu schicken. Oder wenn er eine Kontaktperson ist, auch dann werden andere Regeln für ihn gelten. Und vermutlich werden wir es auch erleben, dass einige ausländische Staaten sagen werden, wenn ihr zu uns reisen wollt, dann müsst ihr geimpft sein. Das ist auch jetzt schon ja bei anderen Impfungen. Wenn Sie nach China reisen, dann müssen Sie gegen Gelbfieber geimpft sein. Auch dort wird es, vermute ich mal, auch Regelungen geben. Wir haben auch die Diskussion schon bei einigen Fluglinien, die sagen, wir transportieren dann vielleicht nur Leute, die geimpft sind. Also ich persönlich halte jetzt nichts davon, dass wir jetzt hier Sonderregelungen im Inland für irgendjemanden einführen, der nicht geimpft ist oder der geimpft ist, sondern wir sollten wirklich alles daran setzen, die Menschen zu überzeugen, dass man das Beste, was man für seine Gesundheit tun kann, ist, dass man sich impfen lässt.
Michael Theurer?
Ja, also das Entscheidende hat ja Herr Müller-Jung vorher gesagt. Derzeit ist klar, dass der Impfstoff dazu führt, dass wir mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht erkranken. Es ist aber noch nicht klar, ob Geimpfte ansteckend sind oder nicht. Und insofern stimme ich Herrn Kraus zu. Impfnachweise, Stichwort Gelbfieber, das gibt es in anderen Bereichen. Aber solange nicht klar ist, ob Geimpfte ansteckend sind oder nicht, kann eben eine Impfung oder ein Impfnachweis kein Freifahrschein sein. Das ist, glaube ich, das Entscheidende und das Wichtigste. Die wichtigste Botschaft muss sein, dass wir eben den Großteil der deutschen Bevölkerung davon überzeugen, sich selbst impfen zu lassen, weil man dann selbst vor Erkrankung geschützt ist. Das ist doch ein gutes Argument.
Also es wird auch aus Ihrer Sicht nicht so etwas geben wie unterschiedliche Regeln oder so etwas wie eine Impfpflicht durch die Hintertür, weil man eben Kinobesitzer und Theater nicht zwingen kann, da keine Unterschiede zu machen.
Das ist eine große rechtliche Frage. Also Fluglinien verlangen das ja schon, diese Impfnachweise. Es wird wahrscheinlich auch Staaten geben, die das bei der Einreise verlangen. ob das im Inland etwa beim Kinobesitzer oder bei einem Konzertveranstalter gefordert werden kann, ist rechtlich offen. Aber es bringt ja dann auch nichts, wenn nicht klar ist, ob eine Impfung die Ansteckung ausschließt. Das ist ja das Entscheidende, dass es keine Infektionsketten gibt.
Aber Herr Müller-Jung, das werden wir ja irgendwann in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten dann irgendwann wahrscheinlich ziemlich sicher wissen, oder?
Naja, wir wissen es im Moment nicht. Herr Theurer hat schon richtig gesagt, das Entscheidende ist, wir haben den Nachweis nicht, dass wirklich das Virus nicht übertragen wird. Aber wir haben nicht nur diese Information nicht. Es fehlen auch Informationen zur Dauer der Immunität, auch bei einer Impfung nicht. Also die Impfstoffe werden ja jetzt erst eingeführt. Wir haben einige Informationen darüber, wie lange Immunität anhält nach einer natürlichen Infektion. Da gab es anfangs sehr widersprüchliche Informationen, 3, 4, vielleicht auch 6 Monate, vielleicht aber auch nur ein paar Wochen. Das war studienbedingt, gab es da ein bisschen Konfusion. Übrigens erinnernd an die Maskendebatte, das hat sich genau wie bei der Maske auch geklärt. Die Immunität bei einer natürlichen Infektion ist da und die hält auch wahrscheinlich sehr lange. Sehr lange meine ich jetzt mit vielleicht 9, 12 Monate, vielleicht auch länger, wir wissen es nicht. Aber wenn das der Fall ist, dann wird es natürlich solche Diskussionen geben bei dem Impfstoff, zumal ein Impfstoff eine wahrscheinlich höhere Immunität verleiht, weil es einfach sehr viel mehr Antikörper, sehr viel mehr T-Zellen generiert im Immunsystem. Und wenn die dann tatsächlich auch länger halten, wenn wir also eine Immunität haben, die über ein Jahr hält, was ich nach den Daten, die jetzt vorliegen und nach den Studien, die man in anderen Ländern auch liest, dass dann tatsächlich auch diese Diskussion nochmal kommt. Nur ich halte nichts davon. Ich halte nach wie vor nichts davon, diese Diskussion jetzt zu führen. Die ist ja hier bei uns auch in Deutschland ja auch schon mal aufgekommen. Die Justizministerin hat sich ja auch dazu geäußert. Ich glaube, das ist einfach verfrüht. Aus diesen beiden sehr plausiblen immunologischen Gründen kann man darüber im Moment über Immunitätsnachweise, Impfpass nicht seriös diskutieren. Alles andere, was im Sommer passiert, das werden wir sehen. Dann wissen wir mehr über den Impfstoff. Dann kann man auch besser sagen, ob das Sinn macht. Und dann werden wir wahrscheinlich auch Reaktionen von anderen Ländern haben, wie das Herr Krause ja sagt. Das ist natürlich, wenn da Länder auch drüber nachdenken, Inselstaaten vor allem, wenn drüber nachdenken, ob das möglich ist. Und einzelne Firmen wahrscheinlich auch. Also ich bin sicher, diese Diskussion kommt, nur im Moment hilft uns diese Diskussion gar nicht. Im Moment muss die Botschaft einzig sein, am besten impfen, vor allem wenn man tatsächlich gefährdet ist. Ne?
11 Uhr und 20 Minuten, wir haben noch 10 Minuten übrig in dieser Sendung und ich möchte Herrn Ott noch die Gelegenheit geben, sich zu beteiligen. Er ruft uns aus Berlin an. Und Herr Ott, wenn ich es richtig gehört habe, sind Sie Intensivmediziner.
Ja, genau, das ist richtig. Also ich bin ausgebildeter Intensivmediziner, auch wenn ich jetzt derzeit nur im Rettungsdienst arbeite und nicht auf Intensivstation selber. Aber stehe halt im engen Austausch mit meinen Kollegen, ne, die auf der Intensivstation derzeit arbeiten. Hm.
Was ist Ihre Anregung, was möchten Sie beisteuern heute Vormittag?
Also ich wollte nochmal den Punkt aufgreifen, dass jetzt der Herr Henn vom Ethikrat den Punkt ins Spiel bringt, man solle Corona-Leugnern, sogenannten, sollte man die Behandlung verweigern beziehungsweise sie so vor die Wahl stellen, dass sie dann entsprechend nicht beatmet werden würden. Und ich finde das mit meinem Arbeitsverständnis halt enorm problematisch, weil ich nicht meine Aufgabe darin sehe, jetzt die Menschen zu maßregeln für ihr Verhalten. Und ich soll niemanden bestrafen und letzten Endes bei vielen anderen Krankheitsbildern, wie meinetwegen dem Herzinfarkt oder irgendwelchen Tumorerkrankungen, könnte ich genauso gut ins Spiel bringen, dass der Patient höchstwahrscheinlich durch sein Verhalten in irgendeiner Art und Weise bis zu einem gewissen Grad auch selber dran Schuld trägt. Und das kann für mich einfach kein Argument sein und kein Aspekt.
Das ist eine klare Aussage. Wir begrüßen das. Wer wollte was sagen?
Ich, Müller-Jung.
Ja, ich auch. Herr Müller-Jung, gerne.
Dazu was sagen, weil ich dazu jetzt noch nichts gesagt habe, aber mir das auch vorhin aufgestoßen ist. Ich muss sagen, ich stoße mich natürlich auch daran. Genau aus dem Grund, es gibt auch keine Warteliste in den Kliniken. Das wäre ja absurd, wenn Wartelisten erstellt werden und dann würde jemand nach unten rücken, nachdem sich herausgestellt hat, der Mensch will sich nicht impfen lassen oder gehört gar zu den Querdenkern. Das ist natürlich völlig nicht nur impraktikabel, sondern das ist natürlich auch ethisch völlig fragwürdig. Ich glaube, der Vorschlag von Herrn Henn, um das mal vielleicht ein bisschen politisch zu betrachten, der Vorschlag von Herrn Henn Und ein Herrn aus dem Ethikrat war natürlich deshalb wichtig, weil er darauf eigentlich hinaus wollte, dass die Menschen mal drüber nachdenken, ob sie sich wirklich impfen sollen. Und diese Denkanstöße, die brauchen wir jetzt auch. Ich finde auch, deswegen sind solche Sendungen, auch solche Debatten jetzt auch wichtig. Diese Denkanstöße, brauchen wir diese Impfung? Wem hilft sie? Wie sollen wir priorisieren? Diese Debatten brauchen wir schon. Da muss man auch natürlich dem Herrn Theurer recht geben. Diese Debatten brauchen wir auch in den Parlamenten, aber die brauchen wir auch in der Gesellschaft, im Familienkreis, glaube ich. Weil diese Entscheidung wird jetzt natürlich anstehen in den nächsten Wochen und Monaten.
Ja, aber wenn ich noch eine Sache dazu sagen darf, was ich auch grundsätzlich problematisch finde mit dieser Schuldfrage, ist dann bei einer Infektionskrankheit wie meinetwegen Corona, ob es dann in die andere Richtung kippt, dass man einfach sagt, wer Corona hat, der ist ja eh selber schuld. Weil mit Impfung, mit Mundschutz und dergleichen, man hätte es ja verhindern können, also dass man letzten Endes die Beweislast umkehrt und dann einfach sagt, wer krank ist, der muss sich ja ganz offenkundig fehlverhalten haben. Und ich persönlich als Mediziner kann mit dieser mit diesem ganzen Aspekt überhaupt nicht umgehen. Der bringt mir nichts in meiner täglichen Arbeit.
Danke nochmal, Herr Ott. Ich weiß nicht, Herr Kraus, wollten Sie noch was? Herr Theurer, Entschuldigung.
Ja, gerne. Ich wollte mich bei Herrn Ott bedanken, weil ich finde es in Deutschland einfach herausragend, auch weltweit, dass Menschen ohne Ansehen der Person behandelt werden. Und es gibt ethische Grenzentscheidungen, die dann entstehen, wenn eben das Gesundheitswesen überlastet ist. Darum geht es ja jetzt gerade, diese berühmte Triage, dass entschieden werden muss, wer eben die Beatmungsplätze, wenn sie knapp werden, die Intensivbetten bekommt. Ich möchte Herrn Ott ganz herzlich danken für sein klares Bekenntnis. Und ich möchte hinzufügen, gerade Ärztinnen und Ärzte und Pflegepersonal sind ja besonders gefährdet, dass sie sich trotz allergrößter Sorgfaltsregeln vielleicht stärker anstecken können. Und wir dürfen diese Diskussion auf jeden Fall nicht in die Richtung führen, dass da eine Eigenverantwortung dass man sagt, wer Corona hat, ist selber schuld. Umgekehrt glaube ich aber, dass wir ganz entschieden werben müssen, dass die Menschen sich impfen und sich an die Hygieneregeln halten. Und das ist ja teilweise eben nicht der Fall. Und dafür brauchen wir eine breite Debatte in Landtagen, in Bundestagen, um Öffentlichkeit zu erreichen. Am wichtigsten ist, dass die Gesellschaft darüber diskutiert und dass wir den Querdenkern und den Corona-Leugnern entgegentreten und sagen, guckt euch an, was da in den Krankenhäusern abläuft. Das kann doch niemand wollen. Und wenn jeder seinen Beitrag leistet, dann können wir die Infektionsketten durchbrechen.
Und dann kann auch die Impfkampagne, so würde ich mal ein vorläufiges Fazit ziehen, einen wichtigen Beitrag leisten im Kampf gegen diese Pandemie. Wir brauchen allerdings, auch das ist ja deutlich geworden, noch viel Geduld, weil es sind noch einige Fragen offen und noch nicht auf alle Fragen haben wir eine Antwort. Nun wird ja häufig gesagt, Herr Theurer, die FDP tut das ja auch immer wieder, wir können nicht Schritt für Schritt vorgehen, auf Sicht fahren, sondern wir brauchen so etwas wie eine langfristige Strategie. Vielleicht mit dem Blick voraus und die letzten 4 Minuten dieser Sendung. Worin würde so eine langfristige Strategie bestehen?
Wir blicken zurück und sagen, Reiserückkehrmanagement, Digitalisierung der Meldeketten, da gibt es große Versäumnisse, da müssen wir jetzt einfach die Lücken schließen. Wir brauchen ein Update der Warn-App, wir brauchen die Digitalisierung des Gesundheitswesens, FFP2-Masken für alle haben wir frühzeitig gefordert, das kommt jetzt. Ich glaube, niemand hat Probleme mit Hygienekonzepten, wenn dann Gaststätten, Läden geöffnet werden können. Wo wir Probleme mit haben, ist eben ein Dauerlockdown. Und da brauchen wir tatsächlich eine Perspektive. Aber ich denke, die Lösung ist wirklich das Impfen. Deshalb zählt aus unserer Sicht jeder Tag. Deshalb zählt die Versorgung mit Impfstoffen und die Bereitschaft der Bürgerinnen und Bürger, die durch eine Informations- und Kommunikationskampagne der Regierung erhöht werden muss.
Und Alexander Kraus von der CDU, so dynamisch wie die Entwicklung ist, heute sprechen wir unter anderem über diese neue Variante des Virus in Großbritannien. So dynamisch das ist, gibt es eigentlich gar keine Alternative dazu, Schritt für Schritt, Stück für Stück und Tag für Tag sozusagen neu zu entscheiden?
Nein, dazu gibt es leider keine Alternative. Wir müssen wirklich immer auf Sicht fahren. Wir müssen schauen, was sich verändert. Und keine Frage, das Gesamtziel im Blick zu behalten, dass wir diese Krankheit, dass wir dieses Virus in den Griff bekommen. Und das werden wir mit dem Impfstoff mit Sicherheit ein gutes Stück schaffen. Und dennoch bleibt es dabei, dass wir uns weiterhin an Hygieneregeln halten müssen und sollten, dass wir Abstand halten, dass wir die Dinge wo sich herausgestellt hat in der Pandemie, dass die ganz gut sind, auch für andere Erkrankungen. Also wenn wir an die Grippe denken, dass man einfach sich häufiger mal die Hände wäscht und so weiter. Das würde ich mir wünschen, dass wir diese Dinge auch für die Zukunft beibehalten und damit auch dann bei anderen Viruserkrankungen einfach ein bisschen vorbauen können.
Joachim Müller-Jung, Sie haben von uns allen hier den besten Blick sozusagen auf die Debatte im ganzen großen Bereich der Wissenschaft. Wo sind die größten Unwägbarkeiten, wenn wir jetzt in die nächsten Wochen gehen, die Impfkampagne startet? Schritt für Schritt werden wir nach dem ersten, dann möglicherweise auch einen zweiten, einen dritten, einen vierten Impfstoff bekommen. Wo sind die größten Fallstricke, die Sie noch erwarten?
Naja, da gibt's viele, wenn man es genau betrachtet. Jetzt grob muss ich sagen, diese Langfriststrategie, die Sie ja angesprochen haben, das ist natürlich ein wichtiger Aspekt. Darüber wird ja auch jetzt diskutiert. Ein wichtiger Bestandteil einer vielgleisigen Langfriststrategie muss die Impfung sein. Allerdings eben nicht kurzfristig, sondern mittelfristig bis langfristig. Kurzfristig müssen wir und können wir eigentlich nur darauf setzen, die Fallzahlen möglichst schnell wieder zu reduzieren. Wir müssen da runterkommen von diesen fast 200 Neuinfektionen pro 100.000. Das müssen wir runterkommen auf die unter 50. Es muss wieder die Kontaktnachverfolgung möglich sein, denn nur mit einer wirklich intakten und praktikablen und auch effizienten Kontaktnachverfolgung kann man wirklich die Ausbrüche, die ja unvorhersehbar sind, wirklich wieder in den Griff kriegen. Und dann sind wir ein großes Stück weiter, wenn wir das schaffen. Und kurzfristig muss ich sagen, im Zusammenhang mit der Impfung wird sicher auch eine Diskussion aufkommen. Die ist in Deutschland noch gar nicht richtig gestartet. Die nimmt aber jetzt gerade in den USA ihren Anfang, weil es da natürlich ähnlich wie bei uns der Impfstoff eine knappe Ressource ist. Und wenn der Impfstoff eine knappe Ressource ist, und zwar auf eine längere Zeit, und ich spreche jetzt von Monaten, dann heißt das, man muss damit haushalten. Und bei diesem Impfstoff, bei den beiden Impfstoffen, mit denen wir es jetzt zu tun haben, die mRNA-Impfstoffe, ist jetzt rausgekommen, haben wir eine Effektivität nach der ersten Dosis von 90% etwa. Also nicht viel weniger als nach der zweiten Dosis. Das heißt, dort wird jetzt diskutiert, ob wir wirklich schon vielleicht eine Dosis vergeben und die anderen dann quasi erst nach vielen Monaten, was man kann, verabreichen und in der Zwischenzeit die zweite Dose quasi
der
nutzen für die anderen
Personen. Wissenschaftsjournalist Joachim Müller-Jung, danke schön Ihnen, danke auch den anderen und für Ihr Interesse.